down on my knees for you. If you would only love me like you used to do.
ORF Radio Oberösterreich, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
Causa Demox, Ermittlungen gegen ÖVP-geführte Ministerien angestellt. US-Außenminister Rubio versucht, NATO-Partner zu beruhigen. Die Nachricht mit Paul Kraker. In der sogenannten Causa Demox, rund um umstrittene Umfragen ÖVP-geführter Ministerien, werden die Ermittlungen angestellt. Das Oberlandesgericht hat entschieden, dass Hausdurchsuchungen in dem Fall rechtswidrig waren. 2020 und 2021 hatten drei ÖVP-geführte Ministerien Umfragen in Auftrag gegeben, bei denen Unregelmäßigkeiten vermutet worden sind. Jürgen Pettinger berichtet.
Konkret ging es in dem Verfahren um den Verdacht der Untreue, des schweren Betrugs und wettbewerbsbeschränkender Absprachen gegen drei Beschuldigte und weitere unbekannte Täter. Das Verteidigungs-, das Landwirtschafts- und das Wirtschaftsministerium, alle ÖVP geführt, sollen 2021 und 2022 beim Meinungsforschungsinstitut Demox Umfragen beauftragt haben, die zum Teil auch ministeriumsfremde Themen betroffen haben sollen. Damit wäre im Grunde Steuergeld für andere Zwecke missbraucht worden, so der Verdacht. Bei Hausdurchsuchungen sind zunächst in den Ministerium noch Daten sichergestellt worden, allerdings laut Oberlandesgericht rechtswidrig, weshalb die Materialien nicht zum Nachteil der Beschuldigten ausgewertet werden dürfen. Ein gerichtlich strafbares Handeln ist damit nicht nachweisbar, wie die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft jetzt mitteilt. Das Verfahren wurde somit eingestellt und gilt als abgeschlossen.
Österreich schließt wegen der Maul- und Klauenseuche in Ungarn und der Slowakei vorläufig 24 Grenzübergänge. Wie das Innenministerium mitteilt, gilt das ab morgen, vorerst bis 20. Mai. Betroffen sind kleine Übergänge in Niederösterreich und im Burgenland. Die Maul- und Klauenseuche befällt Rinder, Schweine oder Ziegen. Für den Menschen ist das Virus weitgehend ungefährlich. Inmitten der Spannungen zwischen den USA und Europa besucht US-Außenminister Mark Rubio die NATO. In Brüssel versucht Rubio, trotz der scharfen Worte von US-Präsident Donald Trump, die NATO-Partner zu beruhigen und dazu zu bringen, mehr für Verteidigung auszugeben. Aus Brüssel, Johannes Perterer. Verzeihung, das war der falsche Beitrag. Ich hoffe, wir finden den richtigen. Es geht darum, dass der US-Außenminister Rubio in Brüssel ist. Wir versuchen, diesen Beitrag gleich nachzutragen. Er sollte in wenigen Augenblicken loslaufen.
US-Außenminister Marco Rubio heute im NATO-Hauptquartier in Brüssel auf Beruhigungsmission. Präsident Trump hat klargestellt, dass er nicht gegen die NATO ist. Er ist nur gegen eine NATO, deren Mitglieder ihre Verteidigungsaufgaben nicht erfüllen. Niemand erwartet, dass sie dies binnen ein oder zwei Jahren schaffen, aber der Weg muss realistisch sein. Pragmatisch sehen die EU-Verteidigungsminister bei ihrem Treffen in Warschau heute den derzeitigen Kurs der Trump-Administration. Verteidigungsministerin Tanner wurde kurzfristig krank und daher vom obersten Beamten des Ministeriums, Arnold Kammel, vertreten.
Wir sehen, dass das geopolitische Umfeld, in dem wir uns als Europa befinden, immer schwieriger, immer kontroversieller wird und wir als Europa unsere Hausaufgaben machen müssen.
Dazu zähle, in Sachen Verteidigungspolitik unabhängiger zu werden, so Kammel.
Das waren die Nachrichten mit Paul Kraker.
Und wir sind beim Wetter für ganz Oberösterreich mit Chiara Schweighofer.
Der Abend und auch die Nacht verlaufen trocken und teils sternenklar. Dazu sinken die Temperaturen aber auf 6 bis minus 1 Grad. Morgen geht's dann sonnig weiter. Nur im Bergland mischen ein paar harmlose Wolken mit. Und dazu wird's mild mit bis zu 20 Grad.
Hat sich die Situation auf den Straßen schon beruhigt? ORF Radio Oberösterreich mit dem besten Verkehrsservice im Land.
Probleme gibt's jetzt noch auf der B1 der Wiener Straße bei Machtrenk. Nach einem Unfall wird der Verkehr hier wechselweise vorbeigeleitet. Richtung Wels staut's und sie verlieren rund eine Viertelstunde. Genauso wie auch auf der B124 der Königswiesner Bundesstraße im Bereich von Pregarten und auf der B123 stehen sie noch vor der Donaubrücke Mauthausen, genauso wie in Linz auf der unteren Donaulände. Gute und sichere Fahrt.
Ein Ort am Wort. Red mal drüber. Die ORF-Diskussion in Ihrer Region mit Gernot Hörmann.
Wir melden uns heute aus dem nördlichsten Teil Oberösterreichs, dem nördlichsten Teil des Mühlviertels. Eine Region mit viel Wald. Die Höhenlage von um die 1000 Meter über dem Meer ist spannend für die Windkraft. Deshalb werden etwa 10 Windkraftprojekte hier diskutiert. In Sandl, in Vorderweißenbach, Schenkenfelden, Rheinbach, Grünbach, Windhag, Liebenau, Königswiesen und eine wesentliche Erweiterung auch im Sternwald beim Sternstein. Wir treffen uns in etwa in der Mitte dieser nördlichen Region, im Leopoldschlag, im Gasthof Pammer, nur wenige Kilometer südlich der tschechischen Grenze, um über diese Anlagen zu sprechen.
Ein Ort am Wort. Red mal drüber.
Meine Damen und Herren, den ersten Applaus geben Sie sich selbst. Das ist Besucherrekord bei Ort am Wort. Herzlich willkommen. Es ist aber auch ein Thema, das die Menschen hier unglaublich bewegt, nämlich die Frage, wo befindet sich die Windkraft zwischen Energiewende und Landschaftsschutz? Das ist unser Thema bei Ort am Wort. Und es ist nicht nur ein Ort am Wort, das sind in etwa so 10, 12 Gemeinden, die hier betroffen sind, im Positiven wie auch im Negativen, je nachdem, wo man steht, von Windkraftanlagen. Ich darf Ihnen ganz am Beginn jene Frau vorstellen, die dafür sorgen wird, dass hier die Bürgerinnen und Bürger ordentlich zu Wort kommen. Das sind uns die wichtigsten. Herzlich willkommen, meine Kollegin Isabella Miniberger. Grüß dich.
Hallo, einen schönen Abend.
Du saust zu den Menschen, du sprichst mit den Menschen. Wie können sich die melden? Mit Handzeichen nehme
ich an. Mit Handzeichen. Ich freue mich auf Ihre Meinungen, auf die unterschiedlichen Pro- und Contra-Argumente, stellvertretend auch für alle, die uns via Stream mitverfolgen.
Vielen Dank, Isabella. Du saust gleich los, denn wir beginnen gleich mit einem Thema, das uns auch schon in Oberösterreich heute beschäftigt hat. Vor wenigen Minuten habe ich den Fernsehzusehern zwei Windkraftanlagen gezeigt. Und wenn man sich die anschaut, dann sieht man gleich den Größenunterschied. Sieht man ganz gut hier bei uns aufgestellt im Saal. Da schauen wir uns das gleich einmal an. Wir haben ein ganz großes und ein etwas kleineres Windrad, besser gesagt das ganz große hat eine Dimension von etwa 230 Meter Höhe, 236 ist hier angeschrieben. Und diejenigen, die wir kennen, die Windräder, sind wesentlich kleiner. Und das hat die Menschen schon sehr bewegt. Und das war nicht unsere Idee, sondern das war die Idee einer Bürgerinitiative, die uns diese Windräder hier hereingestellt haben. Und deshalb wollen wir die gleich einmal am Beginn kennenlernen, bevor ich Ihnen unsere Expertenrunde vorstelle. Begrüßen Sie mit mir Andreas Greindl. Er ist von Nein zu Windpark 2 Schenkenfelden. Herzlich willkommen, Herr Greindl. Bitte kommen Sie zu uns nach vorne. Und begrüßen Sie von Pro Windkraft Schenkenfelden Josef Scheußengeier. Herr Greindl, wo wollen Sie stehen? Die oder die Seiten? Bleiben Sie gleich da. Herr Scheußengeier, bitte kommen Sie auch zu uns. Auf diese Seite. Christina, herzlich willkommen. Grüß Gott. Bitte sehr. Wenn Sie sich kurz vorstellen noch.
Mariana Jelinek von der WB.
WB ist was?
WB ist die Betreiberfirma des geplanten Windparks.
Alles klar. Also für Sie zu Hause, auf der linken Seite haben wir die Befürworter, auf der rechten Seite den Gegner, der allerdings nicht alleine steht, sondern auch, wo es auch sehr viele gibt. Was ist das Problem in Schenkenfelden?
Ja, das Problem in Schenkenfelden ist wahrscheinlich nicht in Schenkenfelden das einzige. Diese 1000 Meter Höhe, also diesen 1000 Meter Abstand, den gibt es schon sehr lange. Da waren die Windräder noch wesentlich kleiner.
Sie sprechen vom Abstand zu den Häusern.
Von Abstand zu den Häusern, ja. Mittlerweile bauen wir Windräder, die was 230, 270 Meter hoch sind und wir haben den Abstand gleich lassen. Auf der grünen Wiese haben wir keinen Platz mehr und jetzt kommen wir dann auf die glorreiche Idee und stellen das noch in den Wald rein. Im Wald zerstören da Mikroklima, Waldaustrocknung und ich glaube, da sollte es vielleicht andere Lösungen dazu geben.
Schenkenfelden ist ein sehr gutes Beispiel, denn es gibt ja bei Ihnen bereits Windräder. Welche Akzeptanz haben denn die?
Ja, Also der für beinahe 30 Jahre zurückschauen und wir sind motiviert worden durch einen pensionierten Notar und das hat der Gründer, der WEB, die hat auch ungefähr so angefangen.
Darf ich Sie gleich unterbrechen?
Also,
wir haben jetzt nicht Zeit für einen historischen Abriss. Wie ist die Akzeptanz?
Ich würde mal sagen, dass der Windpark in Schenkenfelden, also die zwei Windräder etabliert haben. Ich traue mir sogar sagen, als Wahrzeichen beinahe dienen oder sahen. Und ist es so, wenn ich in der Runde schaue, sehe ich auch in meinen Nachbarntischen mit, nennen wir es Kämpfe, es war jetzt nicht im negativen Sinne, die was sich für diesen Windpark eingesetzt haben und den, was wir jetzt schon beinahe 30 Jahren haben. Und ich hoffe und ich glaube schon, dass er akzeptiert wird.
Jetzt haben wir schon über die Dimension gesprochen. Warum müssen die neuen so groß werden? Können die nicht so bleiben wie unsere?
Über das haben wir auch viel nachgedacht, aber ich glaube, wer fährt heute noch ein Buch 500?
Mhm. Wir werden da gleich unsere Experten auch fragen.
Genau, vielleicht möchte ich das kurz technisch ein bisschen erläutern. Ich meine, das Thema ist einfach, dass der Wald eine gewisse Reibung am Wind verursacht. Und das heißt, ich muss einfach in die Höhe kommen, damit ich dort die Windernte eigentlich gut machen kann. Und das war früher nicht machbar, weil die Türme nicht gebaut werden konnten. Und heute geht es. Und heute wäre das natürlich ein super guter Standard, um Strom zu produzieren, um neutralen Strom zu produzieren.
Ganz kurz noch, Herr Greindl, sind Sie per se gegen Windkraft oder sind Sie nur gegen diese großen Windräder?
Naja, ich glaube, dass man sich allgemein ein bisschen mehr Gedanken machen muss. Ist eh alles recht und schön, brauchen wir nur ein paar hundert Windrauen. Nur irgendwer muss den Strom produzieren, wenn kein Sonne scheint, sprich PV-Anlage, wenn kein Sonne scheint. Und irgendwer muss den Strom produzieren und die Windrauen nicht dran. Und wenn wir jetzt draufkommen, dass wir sagen, wir wollen alles mit Strom machen, weil wir wollen kein Gas mehr haben, weil wir wollen kein Öl mehr haben, dann müssen wir sich schon Gedanken machen, von wo der Strom herkommt, weil der kommt nicht immer von den Windrauen.
Vielen Dank Ihnen drei nochmal. Das ist nämlich genau die Steilvorlage, die wir brauchen für unsere Expertinnen und Experten. Herr Universitätsprofessor Johannes Reichel, ist am besten, Sie kommen nach vorne, dann sehen wir Sie besser. Ich darf Sie beide vom EIT auch bitten, vielleicht auf die andere Seite. Sie beschäftigen sich mit Energiesystemen. Ich möchte den Ball gleich einmal aufnehmen. Wie stabil sind es denn alternative Energieformen wie Photovoltaik, wie Windkraftanlagen? Helfen wir uns die wirklich wesentlich in der Energiewende und versorgen uns die auch wirklich immer dann, wenn wir Strom brauchen, mit Strom?
Also dass Sonne und Wind volatil sind und damit nicht immer unbeschränkt verfügbar, ich glaube, das ist ein Allgemeinwissen. Die Frage ist jetzt, was machen wir aus dieser Situation? Lehnen wir diese große Chance ab oder nutzen wir Technologien und auch Marktmodelle, um den Wind und die Sonnenproduktion besser und sehr gut in unser Energiesystem zu integrieren? Und mit Speichertechnologien, mit Flexibilität gelingt uns das heute schon und kann uns auch bei weiterem Ausbau dieser Technologien sehr, sehr gut gelingen.
Braucht es das Backup?
Wir müssen uns ein System überlegen, das tatsächlich auch zu den ungefähr 350 Stunden sogenannter Dunkelflaute funktioniert. Das sind jene Stunden, wo wir Wind und Sonne nicht zum Elektrizität machen geeignet sind. Aber dafür haben wir dann in einer Energiezukunft Speicher. Dafür haben wir dann Kraftwerke, die sich auf andere Art und Weise zuschalten lassen.
Herr Greindl hat ja angesprochen, die Dimension dieses Windkraftwerks. Ich darf jemanden vom EIT auch bitten, warum sind die so groß? Darf ich diese ganz platte Frage stellen? Ich frage es den Elektrotechniker. Bringt das so viel mehr? Sie sind, genauer gesagt, Senior Scientists im EIT. Also einfach gefragt, wie viel mehr bringt das Große?
Also man kann sich vorstellen, wenn ich jetzt die Generation vor rund 20 Jahren mit jener von heute vergleiche, das ist circa der Faktor 10, wie viele Haushalte das versorgen kann. Ein modernes Windrad, 4.000 bis 5.000 Haushalte und wie gesagt der Faktor 10, wenn man zurückdenkt, die Generation von damals. Also man braucht für dieselbe Energiemenge viel weniger Windräder eigentlich errichten.
Sie beschäftigen sich mit Energiesystemen. Können die Netze, denn wenn der Wind richtig bläst, so wie hier im Mühlviertel, Böhmerwald, können die das überhaupt aufnehmen oder braucht es da dann auch noch Investitionen?
Wir brauchen Investitionen in die Netze. Wir brauchen den Ausgleich zwischen Regionen, beispielsweise zwischen sehr windreichen Regionen zu beispielsweise den Pumpspeicherkraftwerken. Und man sieht ja auch jetzt schon, dass wir eben, ja, wir brauchen diesen Netzausbau. Wir brauchen aber auch die Windkraft. Also kann ich nur anschließen. Wir haben Modelle, da schauen wir in die Zukunft und schauen uns an, wie können denn solche Systeme in Zukunft funktionieren? Da schauen wir uns an, jede einzelne Stunde des Jahres modellieren die durch und da sehen wir, wir brauchen eben den Windausbau, wir brauchen Speicher, wir brauchen Photovoltaik und wir brauchen starke Netze und Speicher.
Es heißt auch, Windkraft macht die Netze volatil. Also da schwankt die Leistung sehr stark. Wie sehen Sie das? Also das hört man immer wieder auch als Gegenargument. Es ist ja viel gescheiter, man baut ein Gaskraftwerk.
Ein Gaskraftwerk ist leicht steuerbar und der Wind, der weht halt, wenn er weht, das stimmt definitiv. Auf der anderen Seite, wir wollen dekarbonisieren, wir haben uns das als Ziel gesetzt und der Wind, der muss in die Netze integriert werden. Das heißt, dafür brauchen wir sowohl kurzfristige Flexibilität, wie beispielsweise Pumpspeicher, die dann das ausgleichen. Wir brauchen aber auch Flexibilität, um beispielsweise die Speicher, also die Energie vom Sommer in den Winter zu bringen.
Ja, Sie haben ein Pumpspeicherkraftwerk angesprochen. Da entsteht jetzt gerade eines in Ebensee in Oberösterreich. Und wenn man sich das genau anschaut, dann muss man schon auch dazu sagen, dass die Voestalpine zum Beispiel täglich 60 Mal so viel Energie braucht, wie dieses im Bau befindliche Pumpspeicherkraftwerk speichern kann. Das heißt, die Aufgaben im Energiebereich, die sind unglaublich schwer zu lösen.
Ja, die sind sehr schwer zu lösen und Sie haben schon recht, diese Größenordnungen miteinander zu vergleichen, das klingt im ersten Moment natürlich durchaus schwierig. Aber das Energiesystem der Zukunft, das ist nicht mehr eine Sammlung von wenigen riesengroßen Komponenten, so wie wir es gewohnt waren, sondern das ist ein System, das von vielen kleinen Elementen sich ernährt sozusagen, wobei dieses Pumpspeicherkraftwerk gar nicht mehr so klein ist, das sieht dann nur in der Relation zur Föst einfach so gigantisch unterschiedlich aus.
Absolut, das ist ein großes, riesiges Millionenprojekt, aber trotzdem die Relation ist spannend. Dann darf ich Sie bitten, wieder Platz zu nehmen. Sie stehen uns jederzeit für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank dafür und gebe gleich an Isabella Miniberger. Ja. Die unterwegs ist und sicherlich schon die ersten Gesprächspartner gefunden hat.
Gerne bei mir. Also ich bin jetzt bei Martina Lengauer aus Grünbach. Sie ist engagiert in einer Bürgerinnen- und Bürgerinitiative. Und da sind sehr viele Gegnerinnen und Gegner mit Argumenten.
Ja, also Lengauer Martina aus Lichtenau, um genau zu sein, ein Ortsteil von Grünbach. Wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb dort und ich bin die Sprecherin von der Transparenzinitiative Grünbach-Lichtenau. Uns betreffen diese vier Windräder am Schiffberg direkt, also mit 1000 Meter Abstand. Die Leute sind mittlerweile sehr besorgt im Dorf. Ich vertrete eben diese Personen auch. Es gibt mittlerweile schon ein gespaltenes Dorf, kann man mehr oder weniger sagen. Was die Leute sehr besorgt, wir haben viele Wasserquellen, viele Teiche. Die Wasserversorgung haben wir in Form einer Wassergenossenschaft, auch viele eigene Brunnen. Wir haben ca. 2000 Rinder, 30.000 Hühner und 280 Personen zu versorgen mit Wasser. Die Leute sind natürlich jetzt besorgt, was passiert mit diesen ganzen Abriebgeschichten von den Rotorblättern, wenn bei Bauarbeiten, Sprengarbeiten eventuell die Wasserquellen versiegen, wer versorgt dann das Dorf mit Wasser? Also das sind Dinge, die die Leute beschäftigen. Aber natürlich auch die Beschäftigung oder die Lärmbelästigung durch die Rotorblätter beziehungsweise durch Infraschall, denn 1000 Meter Abstand bei so hohen Windrädern, da ist sicher eine Lärmbelästigung gegeben. Auch das beschäftigt die Leute. Und ein wichtiger Punkt, wir sind direkt an der Grenze der RED3-Zone. Das ist eine Ausschlusszone. Zum Beispiel in Passberg, dort sind auch Windräder geplant. Da ergibt sich so ein gewisses Nadelöhr, das nicht erklärbar ist, warum das mitten in dieser roten Zone ist. Und dort dürfen Windräder stehen. Und auch unsere Windräder würden circa nur 50 Meter am Rand dieser Zone stehen. Und es ist für mich nicht erklärbar, denn ich glaube kaum, dass die Rotmilane und Schwarzstorche kurz vor den Windrädern umdrehen und einen anderen Kurs nehmen und dort nicht hineinfliegen in die Rotorblätter.
Dankeschön.
Also wir sehen, hier gibt es sehr viele verschiedene Befürchtungen, vom Abrieb über die Störche, über Ultraschall. Das sind Dinge, über die Sie sich Gedanken machen, Dinge, die man ernst nehmen muss und die wir hier auch durchaus ernst nehmen. Ich möchte mal vielleicht demjenigen die Frage stellen, nämlich Martin Grill, der solche Anlagen baut. Herzlich willkommen, Herr Grill, bei uns.
Dankeschön.
Sie sind beschäftigt mit der größten Anlage, die aber auch auf, ich sag's mal salopp, auf den wackeligsten Beinen steht, denn das Projekt könnte in eine Ausschlusszone kommen, sobald das verordnet ist, nämlich das Projekt in Sandl. Herr Grill, aber ich frage Sie jetzt als technischer Planer einer Windkraftanlage, wo sollte man sich berechtigte Sorgen auch machen? Gibt es einen jener Punkte, die wir jetzt gehört haben, wo man sagt, okay, da schauen wir auch als Planer darauf, dass wir die Emissionen so gut es geht vermeiden?
Also wir schauen natürlich auf all diese angesprochenen Punkte, die hier gekommen sind. Die Bedenken sind hier durchaus berechtigte. Und ich kann sagen, dass wir als Planer natürlich entsprechend den gesetzlichen Rahmenbedingungen versuchen, diese Anlagen zu bauen, sodass eben diese Beeinträchtigungen in einem Rahmen sind, dass es umweltverträglich ist. Das Wesentliche ist, dass ein Projekt wie Sandl, aber auch andere, einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen wird. Wir planen natürlich nach bestem Wissen und Gewissen das Projekt. Wir haben in Sandl zum Beispiel 2 Jahre lang untersucht, wie sich Vögel verhalten, wie sich Fledermäuse verhalten, alles untersucht. Und das kommt aber dann zu einer unabhängigen Stelle, nämlich zu den Behörden der Landesregierung Oberösterreich. Dort sitzen für dieses Verfahren in etwa 20 Sachverständige, jeder für einen ganz speziellen Bereich zuständig. Und die beurteilen dann, was haben wir eingereicht, haben ihre eigenen Erfahrungen, fordern vielleicht Dinge nach, bringen ihre Untersuchungen ein. Und nur wenn die alle dann sagen, okay, das passt, das ist entsprechend im Rahmen, nur dann wird so ein Projekt überhaupt genehmigt. Und daher, ja, kann man sich, glaube ich, darauf verlassen und muss sich weder auf jetzt meine Aussagen verlassen, noch auf die Bedenken oder die Argumente der Gegner, sondern es gibt eine unabhängige Stelle, die das dann beurteilt.
Das Land Oberösterreich, Umweltverträglichkeitsprüfung und so weiter, die Dinge, die wir ja auch kennen. Nun, schauen wir mal, gibt es noch eine Stellungnahme aus dem Publikum? Sie wissen?
Eine Pro-Stimme habe ich dafür jetzt noch, Gernot.
Ja.
Ja, mein Name ist Erich Sturmeier. Das hat geheißen, ich soll da Funktion sagen. Ich bin engagiert bei dem E-Mobilitätsclub und komme von St. Georgen an der Gusen und habe das gelesen, dass da Pro und Contra gibt. Und mir geht's ja so, immer wenn ich einen Windblasen spüre, dann habe ich das Gefühl, da gingen Megawatt umsonst durch die Gegend und wir kaufen Megawatt oder nur mehr Gas und Öl ein, damit wir dann einen Strom machen können. Und irgendwie frage ich mich das. Ich verstehe aber auch die Besorgnisse der Anrainer. Wenn ich aber dann die Techniker her und die Experten, dann sage ich mir, okay, wenn ein Autobahn baut, wird es sehr laut, wird gesprengt. Die Landschaft relativ groß umdreht, wenn ich da rauffahre. Und das nehmen wir in Kauf. Damit wir aber einen Strom kriegen von Wind, der uns nichts kostet, da sind wir dagegen. Das ist für mich ein Fragezeichen. Und kaufen lieber Gas und Öl.
Ja, jetzt. Jetzt werden Sie vielleicht manche denken, ja, St. Georgen an der Gusen hat kein Windradl, gell? Also, wir schauen nach weiteren Wortmeldungen. Warum habe ich das jetzt erzählt? Weil wir heute in Guten Morgen Oberösterreich die Menschen hier in der Region gefragt haben. Wir waren mit mehreren Reportern unterwegs und es war ganz interessant, je näher die Menschen zu Windkraftanlagen wohnen, umso negativer fällt es aus, wenn man sie fragt, wollen sie die denn? Isabella.
Ich bin jetzt bei Herrn Rudolf Doppelbauer aus Bad Schallerbach.
So, da. Ich habe eine Partei gegründet in Schallerbach und in meiner Partei habe ich den Antrag war, Gesamtenergiekonzept für Bad Schallerbach. Wir Schallerbach übernehmen unser Stromnetz. Und das hat den Sinn, wir müssen Strom selber produzieren mit Voltaikanlagen. Wir brauchen dreimal so viel Voltaikanlagen, was wir Strom brauchen im Sommer. Wir speichern unseren Strom. Speicher wichtig, 1000 Elektrofahrzeuge. Dann ist der Gesetzgeber gefragt, das bidirektionale Laden haben sie verschlafen komplett, die haben nichts da. Sonst können wir unsere Autos als Speicher verwenden. Wenn wir 1000 Fahrzeuge haben in Schallerbach, von 4.500 haben wir so viel Strom gespeichert, dass Schallerbach kann den Strom gar nicht brauchen. Und jetzt kommt's. Wir brauchen eigentlich wenn die Voltaikanlage nicht funktioniert, brauchen wir ein Windkraftwerk für Schallerbach und Wollern. Und da habe ich mir das so vorgestellt. Ich fahre in die böse Horde rein, da stehen hunderte Hochspannungsmasten. Wenn wir da jeden zweiten Hochspannungsmasten mit einem Windrad ausstatten, dazwischen Erdverkabeln, schaut das besser aus, wie wird das. Und dann ist der Strom dort produziert, wo man braucht. In Zentralraum Linz, Wölsteier. Und da braucht man keine Leitung von mir viel runter, sondern der Strom, den was da herum macht, wie den Sandl und so, den sollen sie in Müllviertel verbrauchen und wir im Zentralraum machen unseren selber.
Also Sie sind...
Herr Doppelbauer, sind Sie Techniker?
Ein bisschen. Ich möchte noch kurz was sagen, und zwar, ich bin mit einem Elektroauto da. Ich will euch vorstellen, was Elektroauto heißt. Elektroauto braucht ein Drittel vom Treibstoff. Wir fahren mit 15 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist 1,5 Liter Diesel. Das Auto geht genial, super. Besser wie jeder Verbrenner. Wir haben das komplett verschlafen. Die Autoindustrie, die den Arabern gehört, die haben eine Erdgas- und Ölförder, die haben die Raffinerie, die haben das Tankstellennetz und haben die Autoindustrie. Und darum haben sie das Elektroauto nicht wollen. Da haben wir den Komiker da aus, ja, ich komme schon wieder zur Windkraft. Deswegen brauchen wir Windkraft, damit wir wirklich viel Strom zum Speichern haben. Und der Strom, den kann man mit dem Auto durch die Gegend fahren und aufs Dorf verwenden und daheim im Haus.
Vielen Dank, das ist durchaus ein Zugang. Und das Thema Autobatterien auch für Stromspeicher zu verwenden, ist natürlich ein sehr brisantes. Die Automobilhersteller argumentieren hier mit der Garantie, wenn Batterien immer geladen und entladen werden, dann können sie die Garantieleistungen nicht halten. Da haben wir so oft auch drüber schon berichtet. Also da ist sicherlich noch zukünftig viel, was man sich anschauen kann. Jetzt haben wir ein bisschen so die Externen gehabt. Das war so ein Raunen im Müllviertel, gell? Bad Schauerlerbach, St. Georgenergusen ist ja natürlich Müllviertel, aber jetzt ist es egal. Jetzt nehme ich gleich den Bürgermeister von Mundafing. Sie kommen ganz weit angereist. Herzlich willkommen, ein Applaus für Sie. Herr Bürgermeister Martin Falkenberger, Sie haben eine Doppelrolle, das möchte ich gleich aufklären. Sie sind nicht nur Bürgermeister, sondern Sie haben auch einen Windpark und zwar keinen kleinen, ich glaube, das ist eh der größte in Oberösterreich. Wie hat sich das in Ihrer Gemeinde gestaltet? Sie waren ja viel früher dran in diesem Entscheidungsprozess pro und contra Windkraft.
Ja, bei uns ist der Windpark jetzt 11 Jahre in Betrieb und der ist 2014 eben gebaut worden und ist mit der Bevölkerung gebaut worden. Und da hat man die Bevölkerung von Haus aus mit eingebunden, mit einer Veranstaltung, und es ist durch ein Energiekonzept entstanden und somit hat man die Bevölkerung vorher ganz mitgenommen. Die Gemeinde hat sich mit 75% am Projekt beteiligt und somit heißt es bei uns, das ist unser Windpark, das sind unsere Windrallen und nicht sozusagen, dass dagegen sind. Und die Bevölkerung steht voll und ganz hinter dem Projekt.
Hat die Bevölkerung auch monetär etwas davon? Ist der Strom bei euch günstiger?
Der Strom ist nicht günstiger, aber die Situation ist das, dass die Gemeinde ja mit 75% beteiligt ist und sollte man daraus was lukrieren. Wer ist Gemeinde? Gemeinde sind wir alle. Und wenn die Gemeinde was hat zum Investieren wiederum für Projekte, glaube ich, ist das auch sehr positiv.
Ich darf den Gerhard Neunteufel, Bürgermeister von Sandl, zu uns bitten. Kommen Sie vielleicht auf die andere Seite. Herr Bürgermeister, Sie haben gehört, der Herr Bürgermeister aus Mundafing hat gesagt, ganz wichtig ist die Bürgerbeteiligung. Sie haben gesagt, braucht man nicht wirklich, oder? Ja, danke. Warum gibt es bei Ihnen keine Befragung, keine Volksbefragung zum Beispiel? Sie haben ja eigentlich ausgeschlossen,
das zu tun. Die Situation hat sich bei uns nicht so dargestellt, dass man eine riesen Gegnerschaft haben. Wir haben im Jahr 22 ist der Betreiber erstmals an uns herangetreten. Wir haben einmal gleich im Gemeindevorstand informiert, im Gemeinderat. Wir haben auch Informationsveranstaltungen gemacht. Und der Gemeinderat mit alle vier Fraktionen war eigentlich einstimmig dabei. Wir haben im 22 Jahr haben wir dann eine Petition ans Land geschickt. Man möge den Windkraft-Masterplan 2017 einmal ein bisschen durchleuchten und schauen, oder wie schaut das überhaupt mit denen aus? Da haben wir dann die Antwort zurückgekriegt, ja, es ist eigentlich ein Verwaltungsverfahren, es geht im Landtag nicht wirklich was an. Wenn ein Projekt eingereicht wird, dann ist, und ist die Bedingungen erfüllt, dann ist es zu genehmigen. Und auf das hinauf sind dann eben diese Überprüfungen gemacht worden und zwischendurch habe ich wieder Informationen und so weiter, und in 23 haben wir dann den Vertrag beschlossen, auch wieder einstimmig, und im Jahr 24 dann die Zustimmungserklärung zum UVP-Verfahren, auch wieder einstimmig.
Alle im Gemeinderat vertretenen Parteien waren dafür. Wie Sie gesagt haben, bei uns sind viele dafür, habe ich aber im Augenwinkel Hände in die Höhe flitzen gesehen. Isabella, gibt es Gegner in Sandl auch? Ich habe nämlich gehört.
Genau, und zwar
durchaus.
Jürgen Bieber, Parteichef der Freiheitlichen Partei, hat sich gemeldet. Der hat starke Bedenken hinsichtlich Umweltschutz.
Ja. Und zwar, wir haben ja vor kurzem ein Gespräch auf der Gemeinde gehabt, Herr Bürgermeister. Und ich habe mir das nur mal durch den Kopf gehen lassen und nur mal ganz genau ausgerechnet. Und wir haben erfahren, dass ein Fundament für so ein Windrad 15 mal 15 mal 3,5 Meter tief ist. Das heißt, wir sprechen da von 887 Kubikmeter Beton. Und das auf 15 Hektar bei 22 Windrall. Wie stellen Sie sich das vor?
Also ein Bürger, der sich... Oder besser gesagt, ein Funktionär einer anderen Partei. Sie sind SPÖ-Bürgermeister, das ist Ihr FPÖ-Kontrapart. Was sagen Sie dazu?
Ja, wir haben, wie gesagt, bei der letzten Informationsveranstaltung gesprochen. Wir nehmen natürlich die Fragen ernst. Und das Büro, das Planungsbüro, der Herr Martin Grill ist eh da. Die haben gesagt, die werden diese Fragen alle durchgehen und nur mal schauen, dass man die beantworten kann. Es ist ein Fundament 15 mal 15 Meter möglicherweise, ja. Bei 6600 Hektar Forst ist nicht recht viel, aber die Fragen wurden ausgearbeitet, glaube ich, und der Herr Martin Grill weiß die technischen Details dann ein bisschen besser.
Fragen wir gleich einmal, haben Sie ein bisschen Sorge um den Naturschutz oder ist Ihnen das jetzt nicht so wichtig, weil Sie Projektbetreiber sind?
Lana. Wir haben eine Untersuchung da durchgeführt über 2 Jahre. Da fließen circa 200.000 Euro nur in die Untersuchung des Naturschutzes. Und nur wenn das natürlich passt, kann der Windpark errichtet werden. Aber um einen Vergleich zu machen, ja, vom Volumen her stimmt das. Wir brauchen aber für dieses Fundament eine Fläche von gerade einmal 600 Quadratmeter. Ja, das ist gerade von der Größenordnung ein Einfamilienhaus mit einem kleinen Garten. In Österreich wird am Tag eine Fläche von 6 Hektar versiegelt, 1% davon für ein Windrad und damit wird Strom produziert für 5000 Haushalte über 25 Jahre. Also man muss schon immer die Relationen sehen. Natürlich hat dieses Fundament ein Volumen, kein Thema, aber damit kann ich eben für eine gewaltige große Anzahl von Haushalten Strom erzeugen, nämlich unabhängig, kostengünstig, langfristig und eben CO2-neutral. Man kann nicht immer nur das Negative sehen, man muss immer auch die Vorteile dagegen haben.
Was spannend ist, ist auch da... Danke. Was spannend ist, Sie können gerne wieder Platz nehmen. Was spannend ist, ist auch da, kommen Sie ruhig, dann sehen wir Sie besser, Herr Professor, der ökologische Fußabdruck von so einem Windrad. Wenn man das jetzt vergleicht, etwa mit Kraftwerken, wie wir sie kennen, althergebracht das Kohlekraftwerk, die Gasturbine, die sehr leistungsfähig ist, oder auch Kernkraftwerke, Atomkraftwerke wie in Temelin. Wenn Sie sich den Fußabdruck anschauen, wo liegt das Windrad?
Also das Windrad hat insofern eine spezielle und positive Eigenschaft, als die Energie, die wir reinstecken, um so ein Windkraft zu bauen, zu errichten und zu warten, die gibt uns so ein Windkraft in Form von Elektrizität in weniger als einem Jahr zurück. Ja, also das ist eine unglaublich gute Bilanz, die wir da haben. Zusätzlich die Menge an Beton hört sich im ersten Moment natürlich gravierend groß an. Bin von meinem Hintergrund Statistiker. Wir haben oft eine Wahrnehmung, was große Zahlen angeht, die uns sehr, sehr überproportional ausschaut. Tatsächlich haben wir da eine vergleichbar sehr, sehr gute Ökobilanz. Und sich die Windkraft aufgrund solcher Fakten, auch wenn sie unangenehm aussehen mögen, allein wirtschaftlich durch die Lappen gehen zu lassen, das wäre tatsächlich ein verheerendes Bild.
Vielen Dank, Herr Professor. Das war ganz gut zur Einordnung. Und Isabella... Du hast wieder eine Wortmeldung.
Ewald Pöschko aus Freistadt ist ein Windkraftbefürworter. Mit welchem Argument?
Ja, für mich ist Windkraft in Verbindung mit Photovoltaik ganz einfach die Zukunft für die Energiewende. In der Schule hat es immer geheißen, es gibt kein Perpetuum mobile, wäre schön. Heute sind wir so weit und ich glaube für unsere Nachkommen und für die Nachwelt ist es einfach wichtig, auf Photovoltaik und auf Windenergie zu setzen. Das ist das Perpetuum mobile der Zukunft.
Dagegen argumentiert Christian Jahn aus Königswiesen.
Ja, ich möchte da nicht unbedingt dagegen argumentieren. Das sind durchaus Pro-Argumente. Aber was mir bei der ganzen Diskussion ein bisschen fehlt, ist eigentlich, dass die Bedenken und die Sorgen der Bürger ernst genommen werden in diesen Prozessen, die da gestartet werden. Ich kann nur aus Erfahrung berichten, wie es in Königswiesen gelaufen. Es ist so gelaufen, dass der Projektbetreiber frühzeitig bei der Gemeinde mal vorfühlt und einmal schaut, na, wie kann ich denn die Gemeinde sozusagen mit ins Boot holen? Es werden dann Verträge abgeschlossen, Zustimmungsverträge unter dem deckmäntlichen Servitutsverträge. Da fließen beträchtliche Summen an die Gemeinden. Und wenn dieser Vertrag dann ausverhandelt ist, so war es eben bei uns, dann wird einmal vom Projektbetreiber eine Informationsveranstaltung gemacht und damit hat man die Bürger ausreichend informiert. Die Bürger sind natürlich mit dieser Information, die sehr einseitig erfolgt, einmal in erster Linie überfordert. Das heißt, der Nachdenkprozess folgt dann eigentlich und dann wird einem bewusst, was da kommt. Es kommen in Königswiesen 10 Windräder in ein sehr sensibles Waldgebiet. Das nennt sich Stiftinger Forst. Bei der jetzigen Ausschlusszonenfestlegung ist die Grenze, rote Zone zum Stiftinger Forst, genau dort, wo das Projektgebiet liegt. Obwohl hier auch feststeht, dass es sich um ein faktisches Vogelschutzgebiet handelt und ein potenzielles FFH-Gebiet, also Flora-Fauna-Schutzgebiet. Ich komm gleich zum Punkt. Ja. Es wird immer wieder, also wir haben dann eine Volksbefragung initiiert, 600 Unterschriften in der Gemeinde. Das ist vom Tisch gewischt worden, weil man ja gesagt hat, man hat sich ja schon verpflichtet für diese Zustimmung zum Verfahren. Der nächste Punkt ist Naturschutz. Ja, es wird immer wieder gesagt, im Umweltverträglichkeitsprüfung wird alles geprüft. Das mag schon sein, das stelle ich nicht in Frage. Was nicht geprüft wird, ist, welche Zerstörung des Landschaftsbildes, welcher Erholungsraum wird zerstört. Je näher am Windrad natürlich, desto mehr Betroffenheit. Aber was mir fehlt in dieser Diskussion ist, dass eigentlich auch der Zentralraum und der urbane Raum betroffen wird, weil wenn in den Mühlviertler Wellen dann mal 300 Windräder stehen, so die Planung der Windkraftlobby, dann möchte ich mal sehen, ob es dann mit Schwammerlsuchen und Erholungssuchen in unserer Region noch gut ist. Danke.
Vielen Dank. Wenn man sich alle Planungen zusammenrechnet, sprechen wir derzeit von 60 Windkraftanlagen. Das nur zur Einordnung. Aber nachdem der Herr Bürgermeister da direkt angesprochen wurde von Königswiesen, Bürgermeister Roland Gaffel, bitte kommen Sie zu mir. Sie haben im Gemeinderat mit 2 Stimmen für die UVP gestimmt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das ist ein sehr starkes Votum auch Ihres Gemeinderates, genauso wie in Sandl. Also sehr stark dafür. Hat man da immer so ein bisschen eine Schieflage, wenn man doch aufs Geld schaut, wie wir gehört haben, es verspricht ja auch Geld zu fließen. Wie viel Geld wäre es in Königswiesen? Wie würden Sie profitieren, auch in der Gemeinde?
Also vielleicht zur ersten Frage. Es hat im Gemeinderat für das Thema Windkraftprojekt Königswiesen und St. Georg am Walde, es sind 2 Gemeinden betroffen, einstimmige Beschlüsse gegeben. Also wir sind 25 Mitglieder im Gemeinderat von 4 Fraktionen. Und das hat sich auch bis zum Schluss durchgezogen. Wo dann das Thema aufgetaucht ist, dass wir natürlich die Zustimmung zur UVP geben müssen. Das war zum Zeitpunkt der Nationalratswahl. Und es hat natürlich auch Gegner gegeben. Es werden nicht alle aufspringen und mit den Händen klatschen. Also es darf auch eine gegnerische Meinung geben. Hat man sich dann entschieden seitens der FPÖ, dass man dort dagegen stimmt. Darum war es nicht einstimmig.
Also deshalb 22 und 2. Aber zur zweiten Frage, was würde es für Ihre Gemeinde bringen? Unsere letzte Sendung, Ort am Wort, reden wir drüber, ist über Gemeindefinanzen gegangen. Da haben wir gesehen, wie schwer es Bürgermeisterinnen und Bürgermeister derzeit haben, das alles zu stemmen, was da auch auszugeben ist. Aber wie sehr wird Ihnen das helfen?
Also es ist so, dieses Projekt hat einmal grundsätzlich mit der Gemeindefinanzierung nichts zu tun. Die Gemeindefinanzierung ist strukturell schwach, das wissen wir. Gemeinden gehen massenweise jetzt in den Härteausgleich. Mittlerweile sind es 50% in Oberösterreich. Und das war jetzt nicht der Grund, warum wir uns da jetzt quasi kaufen lassen, was uns ja vorgeworfen wird, sondern...
Das weisen Sie zurück.
Eindeutig zurück. Es gibt natürlich Entschädigungen, die sind ganz üblich, die per Megawatt quasi an die Gemeinden ausgeschüttet werden.
Wie viel ist das, dass wir uns was vorstellen können?
Für Königswiesen, also nehmen wir mal her, das Megawatt wird mit 4.000 Euro dotiert. Und wenn man das hochrechnet, dass 60 Megawatt Einspeiseleistung sind, geht es da um 240.000 Euro. Und es wird aufgeteilt auf St. Georg am Walde und Königswiesen. Das ist die Größenordnung.
Kurze Frage, was ist ein Megawatt? Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die keine Physiker sind, wie lang kann ich mein Haus mit einem Megawatt betreiben? Das Einfamilienhaus.
Was wir vorher gehört haben, ja, ein modernes Windrad, 5 bis 6 Megawatt. Und damit kann man 5.000 Haushalte 25 Jahre lang versorgen.
Also gut, ganz interessante Einordnung. Vielen Dank. Das wollte man nur klarstellen, weil Sie direkt auch angegriffen worden sind, Herr Bürgermeister. Darum habe ich Sie geholt. Isabella hat wieder eine Stimme.
Genau, und zwar Jürgen Scherb aus Schenkenfelden.
Die Isabella wird es für Sie halten.
Das Jürgen Scherb, Schenkenfelden. Ich möchte mit den Worten vom Jan Christian anschließen, der auf das hingewiesen hat, dass eigentlich viel zu wenig eingegangen wird hier in dieser Diskussion auf Ort am Wort. Ort am Wort würde für mich heißen, dass man die Bevölkerung einmal informiert, was passiert denn, wenn in den einzelnen Orten Windräder stehen. Und ich möchte da hier wirklich sehr dezidiert darauf hinweisen, dass es eine Red-3-Richtlinie gibt, die heute nur einmal ganz kurz am Rande erwähnt wurde. Und diese Red-3-Richtlinie, eine EU-Richtlinie, eine erneuerbare Energierichtlinie, wird der Sargnagel für das Mühlviertel sein. Der Herr Geneder schaut schon ganz gespannt. Liebe Leute, ich bin Ingenieur für Energie- und Umwelttechnik und ich beschäftige mich sehr viel, mein ganzes Leben, seit circa 30 Jahren mit der Technik. In vielen Projekten Und grundsätzlich ist die Windenergie für mich auch eine gute Energie. Aber dort, wo wir sie einsetzen, müssen wir uns genau überlegen. In Niederösterreich, keinem gefallen die Windräder in Niederösterreich. Dort stehen sie, dort haben wir ca. 8000 Windstunden im Jahr. Im Mühlviertel haben wir ca. 2000 Windstunden im Jahr. Das soll einmal gesagt werden. Mein Freund der Mario Neulinger wird vielleicht nachher noch was sagen zur exponentiellen Abnahme der Windenergie im Verhältnis zu den Windstunden und deren Leistung. Ja. Ich komme jetzt auf die RED3-Richtlinie, meinen eigentlichen.
Bitte ganz kurz.
Ja, ganz kurz. Die RED3-Richtlinie wird unser Sargnagel deswegen, und es beschäftigen sich sehr viele Juristen schon damit, weil dort, wo einmal Windräder stehen, werden noch viele folgen. Das kann abstreiten, wer will. Und zwar folgenden Grund. Die RED3-Richtlinie wird das übergeordnete, überregionale, öffentliche Interesse kundtun. Und zwar auf gut mühlviertlerisch. Dort, wo einmal ein paar Steingern, wo ein paar Depperte waren, die das akzeptiert haben. Dort können wir noch mehr hinstellen. Und dann kann man dort auch wirklich so viel Windräder wie möglich hinstellen. Und dann ist die Geschichte erledigt. Was anderes will man nicht. Ja. Das heißt, wenn wir uns bewusst sind, einmal zugelassen, da wird das andere folgen. Und das befürchten wir nicht nur, sondern das wird eintreffen.
Ist angekommen, RED 3, da sprechen wir von einer EU-Richtlinie.
Gernot.
Und wenn wir uns, Isabella, in dieser Höhe schon bewegen, dann möchte ich jetzt doch, und er wurde nämlich angesprochen, den Herrn Landesrat Stefan Kaineder zu uns bitten. Aber nicht nur ihn, sondern in Vertretung von Landesrat Markus Achleitner, der heute in Brüssel ist, ist Landtagsabgeordneter Anton Froschauer hier. Und einer der kräftigsten Windkraftgegner, wenn ich das so sagen darf, ist von der FPÖ hier im Bezirk der Leiter Peter Handlos. Auch Sie bitte kommen zu uns. Wir machen jetzt 5 Minuten Politik und dann sind die Bürgerinnen und Bürger wieder dran. Aber Sie wurden angesprochen, Herr Landesrat. Was hat es mit der Richtlinie auf sich und wie verfolgen Sie die Diskussion?
Naja, zuerst einmal bin ich nicht nur als Chef der Grünen hier jetzt in Oberösterreich, sondern auch als der zuständige Landesrat für die Umweltverträglichkeitsprüfungen, die heute hier schon debattiert wurden. Und ich muss ein paar Aussagen widersprechen und das ist eine gute Nachricht, auch für alle, die sich Sorgen machen. Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist ein wirklich großes Verfahren, in dem wir dutzende Sachverständige befragen und die umfassende Gutachten schreiben. Und da geht es schon auch um die Frage, wie das Landschaftsbild beeinträchtigt wird, wie die Grundwasservorkommen beeinträchtigt werden. Diese Verfahren werden in großer Öffentlichkeitsbeteiligung abgeführt. Das heißt, alle Verfahrensparteien haben die Möglichkeit, ihre Stellungnahmen abzugeben, Dinge zu hinterfragen bei der Behörde. Und diese Umweltverträglichkeitsprüfung, die ist wichtig, weil am Ende ist ja die Frage, wo können wir erneuerbare Energie erzeugen, sodass unsere Gesellschaft eine moderne und unabhängige Wohlstandsgesellschaft wird. Momentan sind wir nämlich sehr abhängig von Öl- und Gasimporten und da zahlen wir auch Milliarden unseres eigenen Geldes in andere Länder und dort wird damit gewirtschaftet. In Dubai werden damit mit diesem Geld Skipisten in die Wüste gebaut und das muss eigentlich nicht sein, das können wir auch bei uns in Oberösterreich organisieren.
Danke für Ihren Standpunkt, der uns wenig überrascht. Genauso wie wahrscheinlich Ihre beiden Standpunkte. Frau Schaar, Sie sprechen heute für den Energielandesrat, der eigentlich hauptzuständig ist für die Windkraft. Oberösterreich hat zuletzt, bevor es Beschleunigungsgebiete beschlossen hat, sehr viel größere Ausschlussgebiete beschlossen, obwohl das die EU gar nicht vorgesehen hätte in dieser angesprochenen Verordnung. Warum?
Ja, es geht um Sicherheit, wo investiere ich Planungsleistungen, wir haben das vorher schon gehört, verursachen natürlich auch einen sehr, sehr großen Aufwand. Aber ich möchte noch einen Schritt zurückgehen. Ich glaube, die Frage ist nicht Windkraft, ja oder nein, sondern so wie wir vorher von den Experten gehört haben, die Energiewende werden wir schaffen mit vielen verschiedenen Maßnahmen. Ja, ich glaube, das ist etwas, was uns alle eint. Und die Frage sollte daher nicht sein, bin ich Befürworter oder Gegner einer Energieform, sondern wie und vor allem wo können wir diese Energieform implementieren? Und das Mühlviertel, es gibt 2 Ausschlussgebiete, es gibt ein Beschleunigungsgebiet, Sterngartl, und es gibt mehrere Gebiete, die hier schon angesprochen wurden, die so behandelt werden wie vorher. Bis 21. Februar 2026 müssen diese Beschleunigungsgebiete ausgearbeitet sein. Ja? Aber gleichzeitig soll es auch die Sicherheit geben, wo geht es nicht.
Und Sandl, ist undenkbar aus Ihrer Sicht oder aus,
nicht aus meiner Sicht, sondern hier verlassen wir uns auf die Expertinnen und Experten. Und wir haben, das muss man schon mal dazu sagen, hier das größte zusammenhängende Waldgebiet, Weinsberger Wald, das größte zusammenhängende Waldgebiet außerhalb der Alpen in Österreich.
Herr Handlos, Sie gelten als einer der ganz kräftigen Kritiker. Warum sind Sie so gegen Windkraft?
Also ich möchte mit einer mehr mal, also zuerst einmal herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Ja. Und mit einer mehr möchte ich aufräumen, die FPÖ ist nicht generell gegen Windkraft. Ganz im Gegenteil, es ist ja sogar paktiert im Regierungsübereinkommen in Oberösterreich, diese Repowering und Ausbau bestehender Standorte und natürlich auch neue. Nur Sandl ist ein ganz spezieller Fall. Und in Sandl, der Kollege hat schon angesprochen, muss man ganz klar sagen, dieses große zusammenhängende Waldgebiet ist schützenswert. Und diese Ausschlusszonenverordnung, die ja bald in Kraft treten wird, kommt ja nicht daher, dass man sagt, man möchte das nicht oder das gefällt uns nicht oder irgend sowas, sondern das sind naturschutzfachliche Gründe und sonst gar nichts. Und eins möchte ich auch sagen in dieser Runde, über den Naturschutz haben wir gesprochen, aber Naturschutz ist vor allem auch Menschenschutz. Ja? Und diese Vogelkorridore und, das einfach über den Haufen zu schmeißen. Tschechien ist auch schon ganz nervös, weil das natürlich ja drüben auch weitergeht. Das ist einfach falsch. Und das möchte ich schon anbringen, der Kollege Kenny, der hat nämlich gesprochen von den Säulen der Freiheit bei den Windrädern. Sehe ich nicht so. Ich glaube, dass Sandl keine Windräder braucht und auch keine bekommen wird.
Kommen wir von den Bildern vielleicht noch ganz kurz konkret dazu. Bitte um eine kurze Antwort. Wenn der Strom nicht von den Erneuerbaren kommen soll, woher soll er dann kommen? Sie sind hier sehr nahe zu Temelin, man sieht sogar rüber. Ist das die Alternative?
Nein, das ist natürlich nicht die Alternative.
Oder was ist die Alternative?
Das ist natürlich nicht die Alternative. Und nochmal, ob das jetzt Photovoltaik ist oder Windkraft, das wird natürlich kommen, dort, wo es geeignet ist und wo die richtigen Plätze sind. Wenn der Kollege, das möchte ich schon ganz kurz anbringen, sagt 5000 Haushalte kann man damit betreiben, das ist eh nett. Ja? Wir bräuchten tausende Windräder, dass man die Föst nur am Standort Linz abdecken könnte. Also das relativiert sich dann schon massiv. Und man muss natürlich auch in die Windkraft investieren, was ja auch passiert. Es gibt ja Projekte, die Photovoltaik, ich sage einmal, solange sämtliche Dachflächen noch nicht zugepflastert sind, brauchen wir über Agro-PV und solche Sachen nicht diskutieren. Ja. Es passiert ja was. Also wir brauchen nicht nur Zeit zusätzliche Alternative.
Ich habe eine ganz schnelle Frage noch an Sie, Herr Landesrat. Sie haben gesagt, Sie sind zuständig für das UVP-Verfahren. Wie unabhängig können Sie denn sein, wenn Sie zuständig sind und eine klare Meinung haben?
Na, die Behörde, die in meiner Zuständigkeit arbeitet, das sind Beamtinnen und Beamte des Landes Oberösterreich.
Ich glaube, das muss man auch einmal sagen.
Ich denke, es gebietet der Respekt vor den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landes. Ich hoffe, meine politischen Kollegen werden das unterschreiben. Die arbeiten in hohem Maße unabhängig. Sie arbeiten mit weisungsfreien Sachverständigen, die Gutachten erstellen. Und auf Basis dieser Gutachten wird entweder eine Bewilligung möglich oder nicht. Und in Sandl haben wir einen ganz konkreten, finde ich schon, Schaden, der dem Land Oberösterreich zugefügt wird. Wir haben nämlich einen Projektwerber, der hat sein Projekt zur Umweltverträglichkeitsprüfung eingereicht. Und wir dürfen dieses Projekt wahrscheinlich, wenn diese Verbotszonenverordnung kommt, nicht prüfen auf seine Umweltverträglichkeit, weil Schwarz und Blau das verbieten wollen. Und das halte ich echt für einen Schaden, weil wir würden ja nur prüfen, ob dieser Windpark umweltverträglich die oberösterreichische Bevölkerung mit günstiger Energie versorgen kann. Und das fände ich schon gut, wenn man das machen dürfte.
Eine Frage mit einem Wort beantwortet. Ich wurde nämlich vor der Veranstaltung gefragt, mischt sich der Herr Landesrat ein, ja oder nein, ins UVP? Sie haben es eh schon gesagt.
Das wäre völlig unsinnig.
Alles klar, vielen Dank.
Darf ich noch ganz kurz sagen, ich bin der Umweltlandesrat und mein höchstes Interesse ist, dass die wunderschöne Heimat intakt bleibt, auch die Natur in dieser Heimat. Und ein wesentlicher Teil dafür wird sein, dass wir die Klimakrise einbremsen und diese Heimat nicht überhitzt. Und das ist schon ein wesentlicher Faktor auch bei der Energiewende.
Sind wir fair? Meine Damen und Herren, vielen Dank. Vielen Dank. Wir sind in der Politikrunde fertig jetzt. Dankeschön. Wir wollen jetzt wieder Bürgerinnen und Bürger fragen. Ich möchte auch Thomas Antlinger noch nennen von der SPÖ, der zu uns gekommen ist. Aber es ist eine Sendung, wo Bürgerinnen und Bürger drankommen. Deshalb danke, dass Sie hier sind und dann nach der Sendung in weiteren Gesprächen.
Gernot.
Isabella, du bist mittendrin.
Und zwar stellen sich wirklich sehr, sehr, sehr viele an, die heute zu Wort kommen möchten. Neben mir ist ein Herr, der lebt direkt in der Nähe eines Windrads.
Alfred Kleppatsch war lange Zeit Bürgermeister in Windhoek bei Freistadt. Circa 350 Meter von meinem Wohnhaus Wecker sind die zwei Windräder. Die Erfahrungen sind sehr positiv. Ich sage auch zu einem, wenn sie sich fürchten, davor fährt sie nach Spürbüche, fragt sie, ob das ein kleines Kind ist oder eine Pensionistin, ein Pensionist ist, fragt sie, ob das beeinträchtigt ist. Ich glaube, dass fast 100% Zustimmung ist. Ich sage auch nur was, weil ich mich sehr viel mit Energie auseinandersetze. Wir brauchen in Österreich ungefähr 70, 75 Terawattstunden und ich habe nachgeschaut, 8 Terawattstunden, also 10% kommt aus Tschechien, Import 2023. 2000 haben wir gegen Temelin demonstriert und jetzt dort müssen wir die Alternativen nutzen.
Auch dafür ist Christiane Bammer aus Leopoldschlag und auch eben Energiegewinnung aus Tschechien ist Ihre Sorge.
Genau, also ich bin jetzt eigentlich gefragt, eine Wortmeldung abzugeben, um die Diskussion ein bisschen weiblicher zu machen, weil bis dato eigentlich nur Männer gefragt worden sind. Und
die Frauen müssen sich melden, da bin ich voll dafür.
Okay, bitte. Dann. Und wir sind ja da in Sichtweite von einem Atomkraftwerk, also ja wirklich in Sichtweite. Und mir fällt auch die Diskussion ein bisschen, es ist aber wieder das Thema, dass wir Atomstrom kriegen sollten. Und da sage ich dann, da ist mir immer noch lieber ein Windkraftwerk oder vielleicht ein 10 Windkraftwerke in der Gegend stehen zu haben und da natürliche Energie zu haben, als von aus der Nachbarschaft mit Atomstrom versorgt zu werden.
Es gibt durchaus, Isabella, noch eine Dame, bitte.
Noch eine Dame.
Sofort.
Mein Name ist Daniela Leitner-Quast, ich bin aus Grünbach bei Freistadt. Der Herr Kaneda hat angesprochen, dass Skipisten in Wüsten gebaut werden. Das dürfte jedem Zuhörer damit klar sein, dass wir mit den Windrädern im Mühlviertel das Weltklima nicht retten können. Dann ist mir nur wichtig zu sagen, dass mit diesen Windrädern aber die Landschaft bei uns zerstört wird. Es werden die, die knapp bei uns gebaut werden, die drei Rodenmilane, die wir jetzt haben, mit Sicherheit, die werden diese Windräder nicht überleben, aber es ist ja schön, dass sich die jetzt bei uns angesiedelt haben. Ja, um die waren wir wirklich laut. Wer die noch nicht gesehen hat, das sind sehr schöne Vögel. Und nachdem jemand gesagt hat, für die zukünftigen Generationen seien diese Windräder sehr wichtig, ich glaube, dass unsere Landschaft das wichtigste Gut ist, das wir unseren zukünftigen Generationen übergeben können. So wie die ausschaut, es ist so unglaublich schön bei uns im Mühlviertel. Wenn wir das mit Starkspannungsleitungen und unglaublich hohen Windrädern zubetonieren, dann haben wir das nicht mehr und auch keinen sanften Tourismus mehr, der möglich wäre, um doch eine Wertschöpfung in der Region zu erreichen. Und dann möchte ich noch einen Punkt sagen, und zwar der Herr Klepatsch hat gesagt, man solle sich seine Windräder anschauen. Ja, die Windräder beim Herrn Klepatsch sind sehr kleine Windräder, dass sie ihn nicht stören, das freut mich sehr, aber sie sind auch nur 60 Meter hoch im Vergleich zu diesen unglaublichen Türmen, die so hoch sind wie der Donau, die man bei uns bauen möchte. Und der Herr Klepatsch ist finanziell beteiligt an diesen Windrädern. Somit holt er von denen was anderes auch noch. Ja?
Darf ich? Ich möchte jetzt, weil es so gut passt, da kurz einsteigen. Finanzielle Beteiligung an neuen Energieformen gibt es ja im Mühlviertel schon lange. Wir wissen, es hat lang den Energiebezirk Freistadt gegeben und es gibt da jemanden, der dort gekündigt hat und gesagt hat, ich mache Energiegenossenschaften. Und zwar ist das Norbert Miesenberger, vielleicht wenn Sie zu uns kommen, Herr Miesenberger. Sie gehen nämlich genau diesen Weg, dass Sie sagen, die Akzeptanz für Windkraftanlagen steigt, wenn man Bürger am Erfolg dieser Energiegewinnung beteiligt. Wie soll das gehen?
Ja, genau. Hört man mich? Genau so ist es. Es ist ja erwähnt worden, dass ich sehr lange der Geschäftsführer vom Energiebezirk Freistadt war. Und ich kann dazu sagen, die Region, die Politik aus der Region, die ja da jetzt neben mir sitzen, haben sich intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. Vor 3 Jahren ist für die Region eine eigene Strategie erstellt worden, wo es um Freiflächen gegangen ist, um Windenergie. Braucht man das oder braucht man das nicht? Wir haben geschaut, wo sind die Potenziale, aber vor allem, wie entwickelt sich der Verbrauch? Wir haben momentan 250 Gigawattstunden Verbrauch. Das wird sich bis 2040 verdoppeln. Und die Frage ist, können wir das selber bereitstellen oder nicht?
Kommen wir zum Punkt, wie kann man sich beteiligen?
Und darauf aufbauend ist ein Modell entwickelt worden, eine Genossenschaft, die Regus Energiegenossenschaft, über die es möglich ist, dass jeder Bürger, jede Gemeinde, jeder Unternehmer sich beteiligen kann. Und wir sind auch gerade dabei, mit allen Windkraftprojekten, Betreibern, Kooperationen abzuschließen, damit jeder Bürger sich beteiligen kann. Und das ist auch eine Hauptgeschichte der Akzeptanz. Wenn das immer nur wen gehört, wo ich keinen Bezug habe, dann habe ich wahrscheinlich nicht so eine Freude damit, als wenn ich mich da in irgendeiner Form beteiligen kann. Und an dem arbeitet die Region intensiv.
Vielen Dank. Ich glaube, das ist auch ganz interessant zu wissen, dass es die Möglichkeit gibt. Isabella, wir haben noch 4 Minuten.
Gut. Mario Neuling aus Schenkenfelden beschäftigt sich schon lange mit der Windkraft.
Ja. Grüß Gott, ihr von meiner Seite. Mein Name ist Mario Neulinger, ich komme aus Schenkenfelden. Und wir haben dieses Modell dort hinten gemeinsam gebaut. Der Grund war einfach, bei uns haben sich einfach viele Leute aus der Bevölkerung diese Dimensionen nicht vorstellen können und haben dann gesagt, einfach, boah, das gibt's ja da gar nicht. Wir haben in Schenkenfelden bereits 2 Windräder stehen und im Gespräch ist mir dann einfach aufgefallen, dass extrem viele Leute, die sich einfach leider nichts zogen traut haben, durch Schattenwurf von diesen ganz winzig kleinen Rädern durch Lärm belästigt werden. Was noch dazu, und die sind einfach dann schockiert und sagen, boah, und diese Riesenanlagen, das können wir uns gar nicht vorstellen. Vielleicht auch nur ein Aspekt zum Umweltschutz. Wir haben diese 2 Windräder in Schenkenfelden stehen und man sieht einfach dann an den Rotorblättern, die sind halt leider schwarz. Und das Schwarz ist halt einfach vom Hydrauliköl und das wird nicht bei den Windrädern stehen bleiben, den Flügeln stehen bleiben.
Dankeschön.
Also es gibt viele Befürchtungen hier auch. Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, jetzt mal Folgendes zu tun. Viele fragen sich wahrscheinlich zu Hause, die uns zuschauen, wie viele sind eigentlich jetzt dafür und wie viele sind dagegen, wenn es darum geht, neue Windkraftprojekte voranzutreiben. Ich probiere das jetzt einmal. Sie sind ein Gegner gewesen. Wer ist noch dagegen? Prinzipiell, aus seiner Sicht, bitte um Handzeichen, wir schwenken einmal. Okay, wer sagt, wir brauchen mehr Windkraftprojekte? Das ist ganz, ganz knapp. Ganz knapp. Die 2 Hände sehe ich. Gell? Eine Hand. Ganz, ganz knapp die Mehrheit. Ja? Es gibt auch Stimmenthaltungen, vor allem Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die noch eine Volksbefragung vor sich haben. Sie haben gesagt, sie enthalten sich der Stimme. Finde ich auch korrekt und richtig. Nur wenn Sie sich fragen, warum da nicht alle aufgezählt haben. Ja, meine Damen und Herren, das war spannend heute. Liebe Expertinnen und Experten, Sie sind gar nicht so oft zum Zug gekommen. Trotzdem vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren und uns trotzdem geholfen haben mit ein paar Zahlen. Einen großen Applaus einmal für Sie auch. Wir stehen wieder dort, wo wir gestanden sind. Dafür und dagegen. Aber ich glaube, durchs Reden kommt leidsam und reden wir drüber, ist ein Schritt, wo man sich findet, wo man sich austauschen kann. Wir sind in einem Wirtshaus. Es spricht nichts dagegen, hier noch ein bisschen weiter zu plaudern.
Ich glaube, es gibt auch noch sehr viel Redebedürfnis, wenn ich mich so umschaue. Danke auf alle Fälle für alle Wortmeldungen.
Und damit einen guten Abend. Wir sehen uns wieder beim nächsten Ort am Wort, vielleicht bei Ihnen in Ihrer Gemeinde.
Ein Ort am Wort. Red mal drüber. Radio Oberösterreich. Wir lieben Oberösterreich. Radio such a crime.
you say? You'll find it happens all the time. Love will never do what you want it to. Why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh.
ORF Radio Oberösterreich, die Nachrichten. Es ist 19 Uhr.
Altersteilzeit wird reformiert, bleibt aber bestehen. Ungarn verlässt internationalen Strafgerichtshof. Die Nachrichten mit Paul Kracker. Die Alterszeit, Teilzeit bleibt grundsätzlich bestehen. Man arbeitet nur die Hälfte der Zeit, bekommt aber 3/4 des Lohns und die vollen Sozialversicherungsbeiträge. Finanziert wird das zum Großteil vom AMS im Vorjahr mit 600 Millionen Euro. AMS-Chef Johannes Kopp fordert hier einzusparen. Sozialministerin Corinna Schumann lehnt es aber ab, die Altersteilzeit zu streichen. Reformiert wird sie aber. Viktoria Waldhäusl berichtet.
Die Altersteilzeit bleibt bestehen, sagt Sozialministerin Corinna Schumann von der SPÖ. Denn
die größte Ersparnis für das System ist, wenn Menschen einfach länger in Beschäftigung bleiben. Das ist die große Chance.
Dazu soll die Altersteilzeit ab 2026 um eine sogenannte Teilpension ergänzt werden, bei der
ein Teil meines Einkommens aus dem Erwerbsleben kommt und der andere Teil kommt aus der Pensionsleistung, die mir zusteht.
Finanziert werden soll die Teilpension nicht über die Arbeitslosen, sondern über die Pensionsversicherung. Im Detail muss das neue System aber noch ausgearbeitet werden. Von Wirtschaftsminister Wolfgang Hartmannsdorfer von der ÖVP heißt es schriftlich, das neue Modell entlaste das Budget und fördere die Teilhabe erfahrener Arbeitskräfte am Erwerbsleben. Wie viel damit tatsächlich eingespart werden kann, ist aber noch nicht klar.
In der sogenannten Causa Demox, rund um umstrittene Umfragen ÖVP-geführter Ministerien, werden die Ermittlungen eingestellt. Das Oberlandesgericht Wien hat entschieden, dass eine Hausdurchsuchung in dem Fall rechtswidrig war. 2020 und 2021 hatten drei ÖVP-geführte Ministerien Umfragen in Auftrag gegeben, bei denen Betrug und Untreue vermutet worden sind. Ungarn verlässt den Internationalen Strafgerichtshof. Die Regierung unter Ministerpräsident Viktor Orban hat den Austritt bekannt gegeben, nachdem Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu zu einem Besuch in Budapest angetroffen ist. Netanyahu hätte in Ungarn verhaftet werden müssen. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl des Strafgerichtshofs wegen des Gaza-Kriegs vor. Ungarn weigert.